Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute in der Weihnachtszeit am 20. Dezember begrüße ich heute wie immer Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, hallo, guten Morgen, Roland.
Und da uns natürlich ein Thema vor 4 Wochen schon beschäftigt hat, nämlich das Thema Metaverse, wollten wir das noch ein bisschen vertiefen. Dazu begrüße ich heute sehr herzlich Björn Schaper von Neru LA Concept. Sie machen Corporate Metaverses, beschäftigen sich mit Web 3.0. Ich grüße dich, Björn. Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Kommen wir zu den Themen des Tages, Karl-Heinz. Wie sieht's bei dir aus? Björn, vielleicht kannst du auch schon mal nachdenken, was für dich so heute die wichtige Schlagzeile ist in eurem Bereich. Aber lasse Karl-Heinz mal gerne den Vortritt.
Ja, was sind die Top News? Das Jahr scheint nun doch mit guten Nachrichten zu Ende gehen zu wollen. Erstens, der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol des US-Repräsentantenhauses hat empfohlen, ein Strafverfahren gegen Ex-Präsidenten Trump einzuleiten. Die Vorwürfe: Aufstand und Verschwörung zum Betrug. Ich denke, das ist mal gute Nachricht. Eine weitere gute Nachricht für die Welt: Der Twitter-Nutzer hat entschieden. Nun sollte Elon Musk nach seinem eigenen Versprechen seinen Job als Twitter-CEO abgeben. Er selbst hatte ja zur Abstimmung darüber aufgerufen, ob er diesen Job nun aufgeben sollte. Mehr als 57% der Benutzer haben mit Ja gestimmt. Mal sehen, was Musk nun macht. Auf jeden Fall lässt dies hoffen. Zu viel Macht in den Händen von egoistischen und selbstverliebten, egomanischen Narzissten ist vielleicht auch gar nicht so gut für den Planeten. Und die letzte gute Nachricht des Tages: Auf der Artenschutzkonferenz in Kanada haben sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt, ein weltweites Abkommen für den Naturschutz zu unterzeichnen. Bei der UNO-Konferenz in Montreal gab es einen Durchbruch. Fast 200 Staaten haben ein ambitioniertes Abschlussdokument verabschiedet. Fast ein Drittel der Erde soll besonders geschützt werden bis 2030. Das ist ja nicht mehr so lange hin. Naja, und die letzte Nachricht, die dann doch nicht so gut ist, über den schrecklichen Krieg in der Ukraine, werden wir aber ganz sicher in unserem Jahresrückblick ausführlich sprechen. Das waren für mich so die Highlights, die mehrheitlich guten Nachrichten des Tages.
Ja, ein sehr schöner Rundumschlag. Danke dir dafür. Björn, möchtest du das noch ergänzen? Gibt es noch etwas, was dich so heute so beschäftigt, vielleicht eher auch aus eurem Tätigkeitsbereich?
Ja, also ich glaube, ich finde es erstmal gut. Karl-Heinz ist immer ein positiver Mensch und sieht immer die positiven Sachen und sind auch definitiv 3 gute Punkte. Ja, ich glaube auch so, dass ein sehr anstrengendes Jahr ist, wo man immer noch auch versucht oder auch mal wieder so den Blick haben, dass es auch positive Dinge gibt. Auf der anderen Seite, was mich so ein bisschen beschäftigt, auch wenn das Thema, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal zu, eigentlich aber uns nicht mehr präsent ist, aber Corona, wenn man jetzt nach Asien guckt, was da gerade so passiert, da gucke ich so ein bisschen mit Sorge hin, weil es sind einmal natürlich die Menschen dort, aber vor allen Dingen haben wir ja auch gelernt, wie wirtschaftliche Zusammenhänge sind und Lieferketten und so weiter, und wenn dort jetzt wieder, sage ich mal, in so einer Dynamik so ein Infektionsgeschehen dort ist, dann wird es auch im nächsten Jahr wieder Auswirkungen auf was auch immer hier auch haben, und das sind natürlich so Sachen, die einen dann wieder beschäftigen, weil man das alles schon in den letzten 2,5 Jahren gelernt hat, damit umzugehen. Wir sind auch Meister der Verdrängung, aber da habe ich natürlich irgendwo so einen Blick drauf, um zu schauen, okay, was tangiert uns das oder was passiert da wieder? Das sind, sage ich mal, vielleicht die nicht so negativ oder positiven Sachen, wobei ich auch immer versuche, positiv bei all diesen Themen zu bleiben.
Zum Thema Pandemie und Pandemieauswirkungen und sagen wir mal, vielleicht auch eure Geschäftsmodelle, was ihr bei Neru macht. Erklär doch bitte mal, was habt ihr quasi vor der Pandemie gemacht und was habt ihr vielleicht sogar schon kurz vor der Pandemie angefangen zu machen und habt euch dann quasi auch in eine gewisse Weise auch da spezialisiert hinein.
Ja, also ich persönlich habe 2003 schon ein Unternehmen gegründet, zusammen mit dem Oliver Fröstl, La Concept. Über die Jahre ist es immer mehr zu einem Messebauunternehmen geworden, / Live-Kommunikation. Auf dem Weg bis 2020 haben wir auch das Glück gehabt, mit der Unit Art in Frankfurt ein Unternehmen zu integrieren zu können und die auf die Event-Kommunikation spezialisiert sind und waren in diesem Feld unterwegs, haben aber schon oder mein Team im Business Development und Sales hat zum Glück schon auch 2010 auf die 3D-Technologie gesetzt und zwar als vertriebsunterstützende Maßnahme. Das heißt, wir haben Formate, also Messestände oder Eventformate vorher in 3D gebaut, um den Kunden diese Sachen zu zeigen, damit er eine Entscheidung treffen kann, vom Design her, von der Größe, von den Materialitäten. Haben auch in dem Zuge sehr viel mit Virtual Reality gearbeitet. Das heißt, dieses Thema war sehr nah schon bei uns. Und durch Corona hat sich das massiv geändert, insofern, dass halt Messen und Events nicht mehr stattfinden konnten. Und wir haben diese Digitalkompetenz dann halt hinzugefügt, haben aber auch mit dem Daniel Moy, der aus der Bereich TV-Produktion, Streaming-Produktion kam, uns ergänzt oder zusammengetan, um diese Kompetenz, das heißt virtuelle Welten mit Storytelling zu kombinieren, und daraus ist dann Nero entstanden und das machen wir heute. Also wir haben diese beiden Stränge, das ist wie gesagt virtuelle Welten bauen in all seinen Facetten in Kombination mit Storytelling und Streaming-Produktion, dass auch auf diesen virtuellen Welten etwas los ist.
Ja, da würde ich gerne noch mal kurz zurückgehen. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, ich habe eine Firma mit mehreren Mitarbeitern, da laufen Gehälter, da laufen Büroräume, Produktionsräume, jede Menge Equipment, Werkstätten, andere Dienstleister vielleicht. Und man ist wirklich gut gesettelt in diesem ganzen Eventbereich. Und dann fängt, ihr habt ja da bewusst oder unbewusst ja schon 10 Jahre vorher angefangen, das auch in die digitalen Welten reinzuziehen. Wie hat sich das angefühlt für dich in dem Moment, wo es auf einmal hieß, alles ist dicht, kein Events, keine physischen Dinge? Also ein wesentlicher Teil wahrscheinlich eures, sagen wir mal, Geschäftes war dann letztlich ja inaktiv.
Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, es ist natürlich, es war jetzt ja nicht von einem Tag auf den anderen, es war ein gewisser Prozess. Deswegen hatte man so eine gewisse Phase, wo man sich damit auseinandersetzen musste. Man hat, um so eine Größenordnung zu bekommen, 2020 oder für 2020 hatten wir knapp 750 Messen organisiert, aufgebaut, abgebaut für Kunden. Also es ist jetzt auch wirklich ein, wie du sagst, ein elementarer Bestandteil, und in all seinen Business-Forecasts und was man so lernt, geht man eigentlich mal von Wachstum aus. Ja. Idealerweise zweistellig, ja. Worst Case einstellig. Rückgänge sind schon Wachstum, eigentlich gar nicht akzeptabel. Wachstum, ja. Und wir reden halt von 90% Umsatzrückgang. Aber man muss es auch ein bisschen differenzierter sehen. Wir haben in der ersten Phase, wir waren lange am Markt, wir haben eine sehr gute Kundenstruktur gehabt. Das heißt, was so Thema Stornierungsbedingungen anging, so haben wir eigentlich ganz gute Regelungen finden können, dank unserer Kunden. Man muss auch sagen, es sind ja viele Messen abgesagt worden. Da waren unsere Teams quasi beim Aufbau. Und während des Aufbaus wurde gesagt, so, okay, wir alles einpacken und zurück. Und da waren die Unternehmen in der Phase auch sehr sehr kulant oder auch sehr kooperativ. Man hat sich gemeinschaftlich geeinigt. Das heißt, man hatte jetzt nicht so den elementar krassen, vielleicht einen Umsatzrückgang, aber in vielen Teilen mussten trotzdem ja die Kosten gedeckt werden. Das heißt, da ist man so über die erste Phase ganz gut rübergekommen. Und dann muss man auch sagen, wir meckern immer viel auch über unsere Regierung und über das ganze System. Aber ich glaube, dass man diese Krise in Deutschland als Unternehmen, einer der besten Orte wahrscheinlich, wo man da agieren konnte. Wir wurden sehr unterstützt, ob es jetzt Kurzarbeitergeld war, ob es Überbrückungskredite waren, ob es Überbrückungshilfen waren in all seinen Formen. Das muss man halt ganz klar sagen. Ohne diese Hilfen, ohne diese Förderung würde es dieses Unternehmen nicht mehr geben. Ja. Parallel haben wir halt selber, sind wir auch aktiv geworden. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, dass wir uns hingesetzt haben, okay, wir lassen uns helfen und machen nichts, sondern mit Neo ist halt ein neues Unternehmen entstanden, wo wir viele Mitarbeitenden aus diesen Unternehmen halt für diese Zeit integrieren konnten und aus der Kurzarbeit auch rausholen konnten und somit halt auch sehr schnell auch in die Dynamik kommen konnten. Und dann haben wir eigentlich so einen ganz guten Mix gehabt zwischen guten Kundenstruktur, zwischen Hilfen und Förderung und zwischen neuem Business und sind so eigentlich durch die Krise gekommen.
Aber lass mich das auch nochmal sagen, weil ich finde, das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Bei aller Kritik an der Regierung, die ich oft auch für gerecht gerechtfertigt halte. Die Ampel, die ja so oft und gerne kritisiert wird, die kam quasi mit der Krise in Charge, ja, und die hat dann ehrlich gesagt ziemlich viel Mist übernommen, bis hin zu irgendwelchen ganz neuen Puma-Panzern, die ja auch irgendwie in der Krise zu sein scheinen. Aber man muss eins sagen, für das Business, so wie du das sagst, Björn, muss man sagen, haben die sehr viel getan. Wir selbst, ich bin ja auch betroffen, wir haben ein paar Beteiligungen, sowohl von Startups als auch von etablierten Unternehmen, teilweise Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, hier Claudius Therme, Neptun Bad, also große Bäder, Fitnessstudios, die auch komplett einen Shutdown hatten.
Ja, ja.
Und da waren die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, Gold wert, weil sonst hätte es viele dieser Unternehmen nicht mehr gegeben. Und jetzt können wir ja mal gespannt sein. Gestern ist ja übrigens auch der Gaspreis und Energiepreisdeckel beschlossen worden. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weil das wäre ganz sicher auch nochmal ein wichtiger Schritt für die Industrie, für die Unternehmen in diesem Land. Aber das wollte ich nur mal am Rande so außerhalb von unserem Thema gesagt haben.
Richtig. Du hast ja auch sehr viele, Karl-Heinz, sehr viele Vorträge gehalten. Ich glaube, da über den Weg kennt ihr euch ja sicherlich auch, Björn und Karl-Heinz. Also wenn man viel auf Bühnen steht und gewohnt ist, viel unterwegs zu sein, dann war es natürlich für alle der Schritt zur notwendigen Veränderung. Das ist ja auch immer so ein Credo von unserem Podcast. Also dass die Pandemie letztlich die schöpferische Zerstörung, Karl-Heinz, wie du immer so schön sagtest, hat ja jetzt gewirkt. Und das ist ja jetzt auch sicherlich einer der Triggerpunkte gewesen, sich auch mit dem Begriff Web 3.0 und Metaverse zu beschäftigen bei euch. Wie siehst du da, also das gab ja schon vorher so eine Art virtuelle Events oder parallel, sagen wir mal, Events zu physischen Events, wo man dann teilnehmen konnte übers Netz. Wie hat sich das entwickelt bei dir?
Ja, also die Metaverse-Begrifflichkeit bringen wir sehr stark auch mit der Thematik virtuelle Welten zusammen. Und man hat in der ersten Phase, wo die virtuellen Events oder digitalen Events stattgefunden haben, haben Kunden und Unternehmen sehr stark auch nach einem Zuhause, Daniel sagt immer, Theater gesucht. Also sprich, man hat eine Welt gebraucht, wo das auch stattfinden kann, wo man auch eine gewisse Wertigkeit hat, wo man jetzt nicht nur einen Link teilt und sagt, okay, jetzt bei YouTube oder Teams, Zoom, was auch immer. Es gibt ganz viele dieser schönen Konferenztools, das dort abspielen, sondern man möchte Interaktion fördern, möchte Engagement fördern, man möchte auch Austausch von Dokumenten haben, dass man sich was in Dateien runterladen kann. Oder aber auch das ganze Thema Security, also dass man am Ende das auch sicher hat, safe hat, dass man aber auch seine Leads, die man da generiert, auch entsprechend bespielen kann, dass man einfach auch weiß, okay, wo kommen die Daten her, was passiert da, eine gewisse Sicherheit auch der Botschaften, die dort transportiert werden. Da gibt es ganz viele Motivationen und da hat sich der virtuelle Raum sehr stark angeboten und das war auch für Nehru so von Anfang an eigentlich der Trigger. Also das eine sind die Events oder die Durchführung, also sprich das Streamen von realen Bühnen oder Stages zu in eine virtuelle Welt. Das andere ist aber immer auch die virtuelle Welt gewesen und war immer der Haupttrigger. Und das ist dann durch diese Metaverse-Begrifflichkeit sehr fokussiert worden, dass es halt sehr im Fokus stand. Und das wurde dann sehr stark auch mit Web 3 kombiniert. Meiner Meinung nach gehört das nicht unbedingt zusammen. Also das kann man zusammenführen. Das macht durchaus auch Sinn, wenn wir über Begrifflichkeiten wie digitaler Besitz zum Beispiel sprechen. Ist das eine gute Ergänzung? Auf der anderen Seite funktionieren virtuelle Welten, das sehen wir im Gaming zum Beispiel sehr stark, funktionieren auch ohne die Web3-Analogie. Und das ist für viele Menschen, also weil das die Begrifflichkeit Metaverse und dann auch mit den Möglichkeiten, die da entstehen, ist schon mega komplex. Und wenn das dann noch mit Web3, also Blockchain, Krypto, Dezentralisierung zusammengeschmissen wird, dann ist es ein Feld, was einfach unfassbar komplex wird. Und deswegen versuchen wir auch immer mit unseren Unternehmenskunden das erstmal aufzudröseln und zu sagen, du kannst die parallel behandeln, diese Stränge, du musst nicht beides machen. Es ist aber immer wichtig, dass wenn man zum Beispiel sich auf den Weg der virtuellen Welten begibt, virtuelle Showrooms, virtuelle Events, dass ich die Option habe, das an Web 3 später mal anzudoggen, wenn es vielleicht eine Massenadaption an der Stelle gibt.
Björn, lasst uns vielleicht mal kurz über die Definition reden, weil ich glaube, das macht vieles klarer. Also das Metaversum oder das Metavers ist sozusagen ein digitaler Raum, der durch das Zusammenwirken von virtuellen, erweiterten und physischen Realitäten entsteht. Der ist natürlich sehr stark geprägt, immer durch den Mark Zuckerberg mit Meta. Der hat ja sogar seine Firma dahin übersetzt. Aber das ist eben nichts, was Meta gehören würde, sondern das ist ganz unabhängig zu sehen. Das ist wichtig, weil viele Menschen denken, Metaversum gleich Facebook oder Meta ist Facebook. Und das stimmt eben so nicht. Das andere, das Web 3.0, da habe ich gesagt, um das einfach zu erklären, das Web 1.0, das konnte nur lesen. Also du hattest eine Webseite, konntest lesen. Das Web 2, da konnte man lesen und schreiben. Das war die Voraussetzung und der Ermöglicher für die sozialen Medien. Ohne diese Interaktion hätte es soziale Medien wie Google, Facebook, Apple gar nicht geben können. Und das Web 3.0, das ist jetzt neben dem Lesen und dem Schreiben auch noch das Besitzen und Interagieren. Also sprich, hier kann ich Dinge besitzen, also denk an Kunst, an Musik. Ne? Heute, früher haben wir eine CD gekauft, heute können wir uns das runterladen und oder streamen. Aber wir können das Recht am Streamen dann auch besitzen. Und dann geht's einfach, wenn ich ein Foto mache, wem gehört das Foto, wer hat das Recht am Foto, wer hat das Recht am Text, an der Musik. Und das ist da sozusagen das Web 3.0. Und da gibt's überschneidende Elemente, aber das hat erstmal nichts mit dem Metavers zu tun. Einfach, um das nur mal erklärt zu haben, dass die Zuhörer das auch wirklich verstehen.
Ja, so würde ich dir genauso zustimmen. Das Metaverse kann man auch nochmal so erklären, dass es eher ein Netzwerk ist, also eher vielleicht vergleichbar mit dem Internet. Also sprich, Es ist ein Netzwerk, wo ich von einigen oder von einer Experience, nennen wir das, von einer virtuellen Welt zur anderen springen kann. Wie ich heute von Spiegel Online zur Zeit Online wechseln kann, ich aber auch die Inhalte zum Beispiel, die ich da kopiere oder kommentiere, auch auf Instagram teilen kann oder bei Facebook oder irgendwie ein Video bei YouTube hochladen kann. Diese Interoperabilität, die fehlt halt im Metaverse. Oder das ist eigentlich so dieses Begrifflichkeit des Metaverse. Eine einzelne virtuelle Welt, also manche sagen auch, okay, zum Beispiel jetzt ein Roblox oder ist das Metaverse, das ist so auch nicht richtig. Aber das Metaverse wird in seiner Definition, da sind sich, glaube ich, alle sicher, sehr stark eine virtuelle Welt sein, die aus vornehmlich dreidimensionalen Elementen besteht. Aber auch dort kann man auch wieder sagen, es wird auch 2D-Elemente geben. Hilft wieder die Analogie, ist im Gaming, die Leute, die Zuhörer, Zuhörerinnen, die Computerspiele schon mal gespielt haben, dort gibt es auch zweidimensionale Elemente, also die Menüs zum Beispiel oder die Setcard, also das muss nicht immer alles dreidimensional sein. Und dann gibt es, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was wir beleuchten können, ist das Metaverse immer zwingend Virtual Reality, also VR gleich Brille. Und das ist so ein Thema, wo, glaube ich, viele darüber diskutieren oder wo man auch sich ein bisschen drüber streiten kann. Ich glaube, perspektivisch sicherlich schon. An irgendeiner Stelle wird es ein Device geben, wo ich darin eintauchen kann. Aktuell ist die Durchdringung von diesen Brillen aber überhaupt nicht gegeben und somit ist wahrscheinlich in der Übergangsphase es sehr stark zu reduzieren auf eine dreidimensionale Welt, also zum Beispiel einen virtuellen Showroom.
Ja, aber vielleicht kommen wir da mal kurz drauf zurück, weil eure Erfahrung, der Ausgangspunkt war, ihr hattet eine Idee, du hattest ja auch schon eine Firma, dann habt ihr euch zusammengetan mit dem Daniel und so weiter, habt eine gemeinsame Firma daraus gemacht und euer Ziel war immer virtuelle Shows, virtuelle Events oder Hybride, ne? Weil ihr macht ja vieles physikalisch, da kommen also Leute physisch ins Studio, ihr habt ja ein riesen Studio da in Köln, also mehrere hundert Quadratmeter, ein tolles Studio übrigens, kann ich sehr empfehlen, auch ein tolle Event-Location, war ja auch schon ein paar Mal da, mit toller Technik ausgestattet und dann nebendran diese virtuellen Welten, die man aufbaut. Und euer Spruch ist ja letztendlich, bring die beiden Welten zusammen. Das ist natürlich in der Pandemie auch besonders belohnt worden, weil es gab ja gar keine anderen Events außer virtuellen Events. Und dann später waren auch wieder die ersten Hybriden, also in der physischen und der realen Welt, in der virtuellen Welt möglich. Aber erzähl mir mal, wie hat sich das denn ausgewirkt? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Die Menschen waren das ja vorher überhaupt nicht gewohnt, dass man, also wenn du ein virtuelles Event gemacht hast, haben die Leute gesagt, naja, haben die kein Geld für was Richtiges, ja? So. Ja. Und jetzt standet ihr auf einmal da, ne?
Ja, wie du sagst, hilfreich war, sage ich, dass viele oder alle eigentlich diese Erfahrung sammeln mussten. Also ja, aktiv als Gäste oder als Unternehmen auch, wo sie sagten, okay, wir müssen jetzt so ein Format auch machen. Das wurde dann in verschiedensten Abstufungen gemacht. Also das hat natürlich enorm geholfen. Mhm. Da haben viele Unternehmen ja auch gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Allerdings, klar, hat es auch gewisse Schwächen. Also es ist jetzt vermessen zu sagen, dass ich vielleicht das klassische Networking-Event und das kann ich jetzt digital sehr schwer mit den jetzigen technischen Möglichkeiten sehr schwer umsetzen. Aber das Thema Wissensvermittlung zum Beispiel, Informationstransfer, kann ich damit extrem gut darstellen. Mhm. Und so hat sich das eigentlich auch jetzt eingependelt, was du sagst, Hybrid, also dass man zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Menschen vor Ort hat, die auch, wo man auch sehr stark diesen Networking-Aspekt in den Vordergrund stellt und eine andere Anzahl an Menschen, die halt vielleicht nicht reisen können, die krankheitsbedingt ausfallen, wenn wir jetzt auch wieder auf die Herbstsaison gucken, nicht nur Corona, es gibt ja Grippewellen, wo 10 Millionen Menschen waren in Deutschland davon betroffen. Das heißt, bei Events zum Beispiel fällt, das war schon vor der Pandemie so, ja auch immer eine gewisse Anzahl an Menschen aus, die halt nicht können. Und heute habe ich die technischen Möglichkeiten, diese Menschen trotzdem nachgängig zu erreichen. Ich kann die Sendung aufnehmen, ich kann sie auch mal ein bisschen anders schneiden, ich kann sie auch nutzen für Marketingmaßnahmen, für vertriebsunterstützende Maßnahmen. Und so merken Unternehmen, dass ich mittlerweile solche Events ein Stück weit anders denken muss und mehr als Kampagne sehe oder sage, ich kann es langfristig, ich bin jetzt nicht nur dieser eine Moment, wo dann vielleicht 100, 200, 300, 500 Menschen weltweit zusammenkommen und dann 2 Tage irgendwie Zeit verbringen und dann verpufft das, sondern da denken Unternehmen heute ein bisschen nachhaltiger, was ja auch ein absoluter Trend oder auch ein Muss der Zeit ist, budgeteffizienter, also das sagen wir auch immer auf dieser Makroebene, auch vor allem fürs nächste Jahr. Budgeteffizienz, Budgetdruck sind solche Streaming-Formate unter Umständen natürlich wesentlich kosteneffektiver, als alle Menschen einfliegen zu lassen.
Aber lass uns genau darüber nochmal sprechen, weil ich finde das ganz wichtig, dass die Zuhörer auch den Unterschied verstehen. Weil du hast vorhin über 3D-Brillen oder auch nicht 3D-Brillen gesprochen. Also wenn man digitale Welten baut, dann gibt's die Möglichkeit, das mit sogenannten Virtual Reality-Brillen, also Oculus, Rift und so wie sie alle heißen, sich anzuschauen. Es gibt auch welche, die machen Augmented Reality, also die Virtual Reality ist eine Brille, da siehst du deinen Raum um dich herum nicht mehr. Bei der Augmented Reality hast du eine Brille, du siehst die Realität und bekommst Dinge in die Brille eingeblendet, ist also eine Mischform. Und dann gibt's aber auch noch die Metaverse-Anwendungen, da kannst du einfach an deinem Computer sitzen und guckst zu, also meine Frau, die Galerie meiner Frau, die sie dort abgebildet hat, ist sie hingegangen und hat den Raum quasi nachgebaut, ihren Galerieraum. Und du gehst dann, du suchst den Avatar aus, gehst da rein und kannst einer Besprechung folgen. Du kannst die anderen, du siehst, ach hall, da ist der Björn, da ist der Roland und so weiter. Und dann kann man miteinander schnacken. Die nah bei dir sind, die hörst du auch gut. Und die anderen, die weiter weg sind, die hörst du halt nur so Hintergrundrauschen. Ist schon fast wie so bei einer Vernissage im Falle. Und das sind die 3 Formen. Die Frage jetzt an dich, was ist denn das, wo du glaubst, da fahren die Kunden im Moment am stärksten drauf ab. Also das lieben sie, weil die Oculus-Brille ist halt auch nicht ganz billig beispielsweise. Die ist nicht überall vorhanden.
Ja, ich glaube, die Chance oder die Stärke liegt in der Vielfalt, dass ich das genau da einsetzen kann, was jetzt gerade für den Zweck und für das Publikum halt relevant ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Trainingssession mache und ich an gewissen Prozess oder an einer Maschine etwas lernen will, ist natürlich eine Virtual Reality Brille oder eine Mixed Reality Brille natürlich perfekt. Und dann kann ich für eine kleine Zielgruppe einen sehr intensiven Austausch, eine sehr intensive Erfahrung halt kreieren. Wenn ich jetzt eine große Menge an Menschen haben will, dann könnten solche, wie du es gesagt hast, mit Überavatarisierung, dass man sich dort trifft und ich dort an solchen Formaten teilnehme. Das kann ein weiterer Punkt sein. Jetzt muss man aber da auch wieder schauen, wenn wir auf den Business Case kommen, dann glaube ich zum Beispiel, dass da ist das Thema Zeiteffizienz natürlich ein großer Punkt. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel CEO eines Unternehmens bin, möchte ich jetzt als Avatar da irgendwo durchlaufen und mich an einer Gruppe oder möchte ich vielleicht eine Information schnell zur Verfügung bekommen, die vielleicht exklusiv ist oder die, wo ich die Möglichkeit habe, über Chat oder so weiter schnell interaktiv dran teilzunehmen. Mhm. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, was passt für den Punkt. Ich sehe zum Beispiel für die 3D-Welten einen sehr starken Aspekt in den Sachen auch der, ich nenne es jetzt mal Guided Tour, also ich treffe mich mit einer gewissen Gruppe, zum Beispiel an einer Maschine und erkläre anhand einer 3D-Applikation diese Maschine oder diesen Prozess oder ich gehe, wenn ich über das Thema Smart Office denke, Smart Building, dann gehe ich zum Beispiel einer Gruppe geführt durch ein Gebäude und kann dort Prozesse, Zusammenhänge verstehen, erklären und dreidimensional auch darstellen und das ist natürlich ganz neue Spielform, die dann eher so in kleinen Event-Formaten, wie es vielleicht früher das Webinar war, dass ich dort in solchen Gruppen vielleicht mehr mich diesen Tools widme und das zur vertriebsunterstützenden Maßnahme mache.
Also ein Beispiel dafür wäre ja zum Beispiel, du bist Projektplaner, planst ein großes Gebäude, riesige Verrohrungssysteme. Ich weiß, ihr habt einen Kunden, der sehr viel im Piping, im Rohrumfeld macht, wo man dann Dinge quasi gemeinsam begehen kann. Vielleicht ist man sogar, der eine sitzt in Dubai, der andere in New York, der Architekt in London und ihr in Köln. Und dann kann ich gemeinsam durch ein virtuelles Objekt mit dem Kunden gehen und dabei alles von allen Seiten betrachten, ohne dass das Objekt überhaupt bisher existiert. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben.
Genau, das ist, glaube ich, ein sehr guter Anwendungsfall. Ich kann über solche 3D-Applikationen, wenn ich das jetzt so ein bisschen auch wieder aus dem Gaming nehme, wenn ich das in die Industrie runterbreche, kann ich halt Zusammenhänge verstehen, ich kann auch Maschinen verstehen und ich kann das besser sehen, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein PDF mir ansehe oder eine PowerPoint, oder? Es gibt ja jetzt dieses Projekt, dieses große Landprojekt NEOM zum Beispiel und dort ist ja auch die Idee, das liest man jetzt und sieht die Bilder und denkt sich, wow, ist irgendwie krass aus und kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen, wenn ich dieses Land jetzt, und das ist auch dort geplant, begehbar mache und ich kann das schon vorher erleben und ich kann da mal rumlaufen und mir das anschauen, habe ich ein viel größeres Verständnis für dieses Projekt. Ob ich das Projekt dann gut finde oder besser finde, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber es hilft mir, diese Einordnung zu machen. Und das Gleiche gilt zum Beispiel in der Automobilindustrie. Ich ein gewisses Auto, das sehe ich jetzt irgendwie im Werbespot oder irgendwo auf der Website, wenn ich das zum Beispiel im 3D wirklich komplett mir anschauen kann oder weitergedacht, ich da vielleicht auch einsteigen kann und damit dann auch fahren kann, erstmal vielleicht nur virtuell, dann ist es vielleicht, wenn man das so weiterspielt, dann merkt man, okay, da sind ganz neue Möglichkeiten im virtuellen, im digitalen Raum, die mir dieses anbietet. Und gerade in der Industrie, die jetzt nicht solche, sage ich mal, dann einfache Produkte haben, wie, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein T-Shirt oder Socken, das ist dann halt irgendwie relativ simpel. Aber im Business-Kontext wird es halt immer, immer komplexer. Und viele Kunden aus der Industrie schildern uns auch, dass es zum Beispiel für Sales-Teams teilweise so kompliziert ist, dass sie gar nicht genau mehr wissen, was sie da überhaupt verkaufen, weil das alles miteinander zusammenhängt über IoT, Digitalisierung und das dann über solche Ebenen auch für die Schulungszwecke intern, aber auch für die Kunden zu nutzen, glaube ich, sind Riesenchancen für die Zukunft.
Also, sehe ich genauso wie du. Ich sag mal, Roland, wir haben schon häufiger auch über das ganze Thema Bildung gesprochen. Ne? Wie kann ich denn solche Dinge dauerhaft transportieren? Und du, Björn, hast das gerade auch ja richtig gesagt. Es geht auch darum, Dinge nicht nur zu einem Zeitpunkt, also eine Messe, die findet zu dem Zeitpunkt statt und danach ist das vergessen. Also das verliert sich. Wenn du es aber virtuell gemacht hast oder hybrid, dann kannst du es speichern. Du kannst also jede Erklärung, jede Erläuterung für jeden Kunden auf diesem Planeten, egal wo er gerade ist, verfügbar machen, also zumindest wenn er die Sprache denn auch versteht. Und dann können die Leute das auch noch in 5 Jahren abrufen. Das ist, glaube ich, das Besondere. Und dann kommt nachher die Skalierbarkeit, die ja natürlich, wenn du 1000 Mann in einem Saal hast und denen gleichzeitig was erzählst, dann hast du halt 1000 Personen da. Wenn du aber nur 300 Leute virtuell hast, aber in 3 Jahren hattest du 10.000 Besucher auf der Applikation, dann wird deutlich, dass das durchaus Vorteile gegenüber der realen Messe in diesem Falle hat. Ne? Oder denk an das Thema Bildung. Da übrigens, da setzt auch Meta, also Facebook, sehr stark drauf, dass sie sagen, wir wollen diese Verfügbarkeiten der virtuellen Welten in der Medizin, in der Bildung und so weiter machen. Vielleicht, Roland, ist das auch ein Thema? Du bist ja jetzt gerade mit deinen Lütten unterwegs. Ist das für euch auch schon ein Thema?
Bis jetzt noch nicht. Was natürlich ein Thema ist, das war getriggert durch Homeschooling, das ist ja klar, dass insgesamt Eltern, Kinder, Lehrer sich damit auseinandersetzen mussten, schlecht oder recht. Bei uns hat es alles ganz gut geklappt, sodass das für die Kinder vollkommen eine Normalität ist. Also nicht nur physisch zu lernen und einen Lehrer zu haben, sondern auch virtuell, ne? So ein Dialog. Das ist definitiv, das ist gelernt. So. Mhm. Bei uns ist es so, dass die Kinder auch noch zusätzlich 3-mal die Woche Englisch machen mit einer Englisch-Conversational-Lehrerin aus Südafrika. Also das ist auch vollkommen normal für die Kinder, das zu tun. Der nächste Schritt natürlich wäre dann, das ist ja, wird ja auch so schön skizziert in der Werbung von Meta kurz vor der Tagesschau, wenn man dann mit Brille auf dann tatsächlich in eine andere Welt, sei es in eine andere historische Zeit geht oder in einen Jet einsteigt und sowas. Ich denke, das wird kommen, ganz klar. Und ich denke, das ist vor allem in diesem Bildungssektor eine sehr starke Daseinsberechtigung hat. Das ist ganz klar, das ist eine Frage der Zeit, ist eine Frage, wer finanziert es. Diese ganzen Inhalte müssen ja auch produziert werden. Ne? Also Björn, da seid ihr ja dann mit dabei. Das ist ja, ja, ein irrer Aufwand, Dinge in 3D-Modelle umzuwandeln und solche Welten zu kreieren. Ich rede auch über Bandbreiten, Glasfaser, also all diese Dinge, die sind ja noch gar nicht da. Aber ja, um auf deine Frage nochmal zu antworten, Karl-Heinz, für die Kinder ist das vollkommen eine Normalität. Und ob das dann in der höheren Qualität in 3D mit Brille oder einfach mit Bildschirm ist, das ist dann so ein gradueller Prozess, der sich dann in diese Richtung definitiv entwickeln wird.
Aber da die Frage nochmal an Björn. Du hast ja vorhin gesagt, das ist jetzt eine Reise. Eine Reise heute ist halt doch sehr viel so Avatar-gesteuertes. Du siehst, gehst rein und du brauchst keine Brille. Die Augmented-Brillen sind ja schon mal ein bisschen preiswerter wie die Virtual Reality Brillen, zumindest war das mein Eindruck, kannst du mich nachher korrigieren, wenn ich da falsch liege. Und jetzt siehst du aber so eine Art Migration. Du glaubst, am Anfang wird es eben sehr stark so Avatar-getriebene Welten sein. Was erzählst du denn den Kunden oder wonach fragen denn eure Kunden eigentlich? Also ich bin jetzt eine Firma, habe 1000 oder 500 Mitarbeiter und ich will eine virtuelle Messe. Das kann ich ja bei euch buchen. Was empfiehlst du mir?
Also ich würde dir erstmal empfehlen, gar nicht auf das Technische, also jetzt Brille zu achten, sondern erstmal zu sagen, okay, wir bauen jetzt diesen Prozess mal in einer dreidimensionalen Welt auf und am Rechner, um A, die Prozesse zu verstehen, um auch mal zu schauen, was hast du auch für Daten? Das ist, was Roland sagt, auch ganz richtig. Also ja, gibt es die CAD-Daten, müssen wir scannen noch? Also was habt ihr denn da eigentlich, um da überhaupt, bevor wir uns über technische Sachen unterhalten, das erstmal zu prüfen und dann auch zu schauen, okay, wenn wir das haben, wie implementieren wir das denn in den Prozess? Also muss das an den Sales angedockt werden, an das Marketing oder für die Personalabteilung ins Onboarding, also oder in die Trainingsabteilung. Also da schauen wir dann sehr stark hin und bauen dann diesen Bereich erstmal einen dreidimensionalen virtuellen Space auf und verknüpfen den zum Beispiel aber auch mit Augmented Reality Anwendung, dass ich zum Beispiel gewisse Produkte, Maschinen mir dann auf mein Handy ziehen kann und dann wiederum über QR-Code zum Beispiel dann in den Raum projizieren kann. Also da versuchen wir dann so erste Schnittstellen halt zu schaffen. Genauso wie wir immer wieder auch sagen, wenn das Thema Storytelling im virtuellen Space extrem wichtig, also sprich, dass dort auch was passiert, dass ich entweder Kunden einlade oder Veranstaltungsformate von klein, mittel, groß dort organisiere, dass dort einfach was los ist. Und was wir darüber hinaus halt auch machen, das ist, was wir gerade auch, wir besprechen da immer so drüber und auch über die Brillen. Es ist aber sehr wichtig, das merken wir immer wieder, dass Menschen das auch mal erleben. Und viele Kunden fragen uns einfach, ja, wo komme ich denn jetzt in dieses Metaverse rein? Wie kann ich das denn erleben? Und das ist super schwierig. Jetzt kann man ein paar Applikationen zeigen und man kann mal eine Brille mitbringen. Und du hast unser Studio angesprochen. Wir werden jetzt ab Februar werden wir quasi ein Metaverse-Studio aufbauen, wo wir wirklich Kunden über einen Tag in Workshop-Formaten wirklich ein Erlebnis geben, dass sie das mal anfassen können, dass sie mal ein Minecraft Roblox mal spielen können, dass sie Virtual Reality Brillen, Augmented Reality Brillen aufsetzen können, sie Avatare mal kreieren können, auch das Thema, was ist denn alles über künstliche Intelligenz möglich, was ist über Deepfakes möglich, wir werden das mit Vorträgen und Workshop-Formaten anbieten und wollen Menschen, Unternehmen dazu befähigen, dass sie sagen oder eine Entscheidung treffen können, ist diese Technologie für mich heute schon was? Ist es was auf meiner Reise oder ist es vielleicht etwas, was irgendwie in 5 oder 10 Jahren erst eine Relevanz hat? Weil im Moment ist es so, ich lese sehr viel, ich bekomme verschiedenste Einflüsse, aber wirklich eine Entscheidungsgrundlage kann ich nicht treffen und da wollen wir halt auch unterstützen, um Unternehmen da einfach beiseite zu stehen.
Jetzt sagst du, die Technik ist gar nicht so die Frage, weil meine Frage wäre sonst gewesen, Brille oder nicht Brille, das ist hier die Frage, um ins große Metaversum zu kommen. Aber du sagst, nee, erstmal muss die Aufgabenstellung klar sein. Was will ich überhaupt vermitteln? Ist es eben für Bildungszwecke? Also will ich meinen Vertrieb schulen, der vielleicht in der ganzen Welt verteilt ist, das dort tun? Will ich Kunden einladen, die vielleicht die Brillen gar nicht haben, also wo ich tatsächlich dann über Avatar-Technologie, übrigens ganz tolle Events, also ich komme nochmal auf die Galerie, meine Frau, die macht alle paar Wochen einen virtuellen Cocktail-Empfang. Und da müsst ihr euch das so vorstellen, die Galerie liegt virtuell auf einer Insel, das ändert sich immer, je nachdem in welchem Mood sie ist. Und dann geht man über einen Steg dahin, sucht sich einen Avatar aus und dann geht man in den Raum und dann sind da auch schon andere. Und du siehst auch die Namen, das ist der Michael, der Björn und so weiter. Und die haben alle Cocktailgläser. Warum Cocktailgläser? Weil das Eis muss scheppern im Glas, dass man hört, dass die auch was trinken. Ja, weil virtuell ist das Konsumieren schwierig. Das darf dann mit und ohne Alkohol sein, je nach Belieben. Aber das Verrückte ist, dann steht da in der Galerie in der Ecke ein Kunde aus Südafrika mit einem Künstler aus New York und ihr, die in Köln sitzt, und die quatschen miteinander und dann wendet sie sich von der Gruppe ab und geht zu den Nächsten. Ach, hallo Claudia, begrüßt die und so weiter. Es kommen wirkliche Konversationen im virtuellen Raum auf. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich immer so gedacht, was macht sie da nur? Aber das ist auch Kundenbindung. Also insofern, das, was ihr da tut, war natürlich extrem hilfreich in der Pandemie. Und meine These ist, das Metaverse wird entstehen. Das wird auch niemand verhindern können, weil es eine logische Evolution ist. Also sprich, umso mehr Dinge digital werden, einen digitalen Zwilling haben, umso vollständiger wird die Welt. Irgendwann wird die Welt, unser Planet, mal eine digitale Kopie haben von allem. Und dann wird's natürlich richtig spannend, weil die Menschen können sich in der einen oder in der anderen treffen. Wie schätzt ihr das bei Nero ein? Weil ihr habt ja, muss man sagen, sehr viel investiert, dieses Riesenstudio, diese Wahnsinnstechnik, die ihr da habt. Also ich kann jedem auch nur mal empfehlen, geht mal auf die Webseite von Nero, guckt euch das an. Aber was glaubst du, was passiert in den nächsten Jahren?
Ja, ich sehe es genauso. Also das für mich ist auch eine logische Weiterentwicklung. Aus 2D wird 3D, sage ich immer, es wird immersiver. Ja. Also wir lesen, das kann man auch an unserem Konsumverhalten jetzt schon schauen. Mhm. Also wann lesen wir wirklich nochmal PDFs, White Paper, sondern wir wollen eigentlich schnelle Informationen haben, YouTube Shorts und so, das kommt immer mehr. Aber das ist auch trotzdem ja irgendwie eine zweidimensionale Beschallung. Und wenn wir das mehr erleben können, glaube ich, wird das für, nicht für alle Zwecke, aber für viele wird es gerade auch im Business-Kontext nochmal eine ganz neue Ebene haben. Dazu ist das Thema Remote Work, internationale Teams wird immer größer und in diesen Teams, das sagen auch viele Verantwortliche, wir brauchen irgendwie so ein digitales Zuhause, also irgendwie so eine Verbundenheit, weil jetzt nur, sag ich mal, Laptop hochklappen und dann ist das Logo der Firma oben rechts mal rot, mal blau und da ist unheimlich schwer, eine Bindung aufzubauen. Trotzdem brauchen wir auch, gerade wenn wir auf den Fachkräftemangel schauen, wir brauchen diese Internationalisierung, wir brauchen auch die dezentralen Teams und wir können jetzt nicht mehr sagen, ja, nur in unserem Ort hier im Schwarzwald, da finden wir jetzt alle unsere Talente der Zukunft und so bauen wir unser Unternehmen auf. Das wird brutal schwierig, also müssen wir uns aufbauen und gerade da helfen ja auch solche Formate, virtuelle Events, virtuelle Schulungsangebote, Vertriebstagungen, alles in diesem virtuellen Space zu bauen, macht perspektivisch da total Sinn. Und ich glaube aber trotzdem, bis wir da sind, ist es eine Evolution, eine Reise. Und ich meine, du, da haben wir uns auch schon mal unterhalten, du kennst sehr, sehr gut das Internetzeitalter, den E-Commerce, wie es angefangen hat. Und ich kann mich auch noch, als Google gekommen ist, hat man tatsächlich gesagt, das brauchen wir nicht, wir haben doch das Telefonbuch und wir haben die gelbe Seiten. Das ist nicht notwendig, dass wir Google haben müssen. So. Und die Geschichte, die es kennt, glaube ich, jeder. Und an so einem ähnlichen Punkt, sehe ich, sind wir hier in diesen virtuellen Welten. Es gibt unheimlich viele Skepsis, auch gut zu Recht, also ne, du hast es gesagt, Facebook hat in der Web2-Welt jetzt auch schon nicht den besten Eindruck hinterlassen. Jetzt möchte man dort, dass so ein Unternehmen an so einer Technologie arbeitet, aber genau was du sagst, es ist ja nicht nur Facebook, die daran arbeiten, und Metaverse ist nicht gleich Facebook. Das ist in dem Punkt von Facebook ein genialer Schachzug gewesen, sich da eine Umbenennung, aber es ist auch schwierig für die Durchsetzung der Technologie. Das Web3, was ich auch immer sage, das wird dann schnell mit Krypto zusammengebracht und dann gibt's einen Crash, dann wird gesagt, okay, guck mal, das funktioniert so alles nicht. Und ich glaube, man sollte das so ein bisschen reduzieren und kann es eigentlich auf dieses Narrativ runterbrechen, dass wir Sachen mehr erleben wollen, dass wir immer mehr im digitalen Space unterwegs sind. Die Jugendlichen heutzutage 70 Stunden die Woche sind online. Das ist eine unfassbare Zahl. Und wenn wir dort es schaffen, bessere Angebote, besseren Zugang, immersivere Erlebnisse zu kreieren, dann werden Zielgruppen das nutzen. Und das ist dann eine Evolution. Und an diesen Technologien sollte man dran arbeiten, weil man sieht auch, die Entwicklungssprünge werden immer kürzer. Wenn wir jetzt das Thema künstliche Intelligenz, AI, wenn wir jetzt die beiden Chat-App und Lensa sehen, wie schnell das gegangen ist. Das war 1 bis 2 Wochen. Ich glaube, die Durchdringung, bis die 1 Million Nutzer haben, waren 5 Tage.
Ja.
Und wenn ich da nicht, sage ich mal, am Puls der Zeit bin und nicht so weiß, worüber wir hier reden, dann schaffe ich irgendwann diesen Anschluss nicht mehr. Ich möchte ja auch keine Angst verbreiten, aber es ist, glaube ich, eine Pflicht, wie es schon immer war, dass ich mit diesen Technologien irgendwo ein Grundverständnis habe, um für mich zu entscheiden, welchen Impact hat das auf mein Businessmodell.
Ja, vor allen Dingen muss man ja eins sagen, Björn, wenn wir richtig liegen und das eine Evolution ist und keine Revolution. Also das passiert jetzt sukzessive und natürlich das ganze Thema Homeworking, ne, also zu Hause arbeiten, das fordert ja auch dann nach Hause Bildung bringen, Weiterbildung für Mitarbeiter, für Schüler, diese Themen hybrides Arbeiten, also sowohl als auch. Ne? Wir reden ja nicht darum, dass jetzt alles nur noch im Metaversum stattfindet, sondern es geht um das Und dazwischen. Ne? Ja, nicht entweder richtig, oder, sondern das Und. Und dann sage ich, dann wird das passieren. Die Frage ist, hast du das Gefühl, dass die deutschen Unternehmen diese Chancen auch schon erkannt haben und auch bereit sind, diesen, nennen wir es mal, Lernweg jetzt zu gehen, da auch ein bisschen was zu investieren im virtuellen Raum, weil am Ende entscheidet ja der Kunde, wo er dich treffen wird. Es wird Kunden geben, die werden weiter nur in den Shop gehen, also physisch, die kaufen sich ihr Auto dort, aber es wird wahrscheinlich auch Kunden geben, die werden sich auch virtuell entscheiden oder zumindest doch weiterbilden, schon mal das Produkt angucken, genauer betrachten und gehen dann vielleicht nachher doch in den Shop, um es doch zu kaufen, weil sie es nochmal anfassen wollen. Siehst du diese Entwicklung schon und sehen vor allen Dingen, sehen die eure Kunden schon?
Ja, also ich sehe die Entwicklung auf jeden Fall. Es ist ein Und. Also die Schallplatte zum Beispiel hat, glaube ich, die höchsten Verkaufszahlen irgendwie aller Zeiten in den letzten 1-2 Jahren erlebt. Und trotzdem würden wir jetzt nicht alle sagen, die Schallplatte ist jetzt so New Hot Shit. Also das ist ja aber, also es ist immer ein Und. Die Kunden werden sich dahin entscheiden, da bin ich fest von überzeugt. Die Unternehmen, da muss man auch so ein bisschen gucken. Wir haben im Moment natürlich viele andere Themen. Also auf der Makroebene Inflation, Energiekrise, Corona-Pandemie, Lieferketten-Thematiken, Ukraine-Krieg. Da muss man dann auch fairerweise sagen, ist jetzt das Metaverse-Thema jetzt das, womit wir uns jetzt heute beschäftigen müssen? Mhm. Oder versuchen wir jetzt erstmal hier den Laden irgendwie in Schuss zu halten und irgendwie durch die nächste Zeit zu kommen? Das muss man ganz genau sehen. Kann man sich das auf der anderen Seite angucken, dass wir hier viele Chancen haben, die wir auch so in der Effizienzsteigerung, der Budgetsteigerung haben. Also, dass wir halt wirklich Budgets einsparen, wenn wir jetzt das Thema Reisen uns anschauen, wenn wir das Thema auch das wieder kombinieren mit Nachhaltigkeitsaspekten. Also, dass wir einfach schauen, ein virtuelles Event ist definitiv kostengünstiger, als wenn ich das, wenn ich ganz viele Menschen irgendwo einfliegen lasse. Das ist auch nachhaltiger an der Stelle.
Viel nachhaltiger.
Virtueller Showroom ist günstiger, als wenn ich einen echten Showroom baue. Also, so technisch wie auch immer. Das heißt, auch hier das Verständnis auf mein Unternehmen zu bringen, dass es nicht ein Invest jetzt ist oder eine Spielerei, ein On-Top-Marketing-Hype, sondern dass es wirklich auch zur Effizienzsteigerung beifügt. Deswegen komme ich auch am Anfang, bevor wir uns über die, was ich meinte, bevor wir uns über Brillen unterhalten, dass wir uns wirklich mit dem Anwendungsfall anschauen, gucken, wie können die jetzigen technologischen Schritte schon dazu beibringen, dass du als Unternehmen, wie gesagt, eine Effizienzsteigerung drin hast, dass du eine Budgeteinsparung drin hast und trotzdem, und das ist ja auch unser Logo, also unser Slogan, dieses Verbinden zwischen Menschen und Marken, also dass wir trotzdem an die Verbindung denken, dass wir jetzt nicht irgendwas machen, das ist aber dann ganz schlecht, sondern schauen, was ist heute möglich und wie können wir da agieren. Und wenn wir das beherzigen und das verstehen immer mehr Unternehmen auch und wollen das auch, dass sie sagen, okay, es bietet auch Chancen und wie kann ich hier eine wirkliche Effizienzsteigerung hinbekommen, jenseits dieses Hype-Begriffs Metaverse und jenseits von Krypto und Mark Zuckerberg und dann hat es wiederum eine unheimliche Dynamik.
Okay.
Einen ganz kleinen Perspektivwechsel möchte ich doch nochmal reinnehmen. Also ich bin vollkommen bei euch. Das ist, wir werden weiterhin in einer hybriden Welt, sagen wir mal, agieren. Das wird noch viel stärker werden. Das ist auch ganz richtig, was du gesagt hast, Björn. Die jüngere Generation, wie viele Stunden die online verbringen, für die ist das voll noch normaler als für uns, die wir jetzt auch schon etliche Jahre Rechner und Zocken und Internet auf dem Buckel haben. Da wird kaum ein Unterschied mehr gemacht. Dennoch, wenn ich jetzt überlege, Karl-Heinz, wenn wir so unsere Social Hour in der Firma haben, die ja auch über die ganze Welt verstreut ist bei Rallyfy, wenn man dann fragt, ja, was habt denn ihr so im Urlaub gemacht? Oder was ist so am nächsten Feiertag, Wochenende, was habt ihr denn so vor? Da sagt keiner, aber auch keiner, ich setze mich an den Rechner und mache und programmiere weiter oder ich gehe ins Metaverse oder ich zocke, sondern der ganz klare Trend ist, wir gehen in die Natur, also so ganz analog, das Gehirn auch durchzulüften. Ich glaube, das ist so der, ich würde es jetzt nicht als Gegentrend, sondern als Grundbedürfnis eher auch bezeichnen. Wie geht ihr damit um, Björn? Kommt euch das, geht es euch genauso oder geht es euren Kunden auch genauso? Also diese vollkommene Entkopplung von der Natur und von der analogen Welt, die ist die Realität oder ist das ein Schreckgespenst, mit dem wir leben müssen?
Nee, also ich glaube, da bin ich bei. Es gibt immer diesen Trend und den Gegentrend. Und es gibt auch, als die Digitalisierung hoch war, gibt es dann das digitale Detox und so. Also das sind ja jetzt nicht neue Themen. Und wenn wir mehr in virtuellen Space sind, wird die Natur eine andere Relevanz haben. Sehe ich genauso. Ich glaube, deswegen sage ich ja, wir sprechen sehr viel aus dieser Business Case Thematik. Ich glaube, ist das so wirklich beim Endkunde, bis wir, sage ich mal, als Gesellschaft hauptsächlich im Metaverse unterwegs sind, sehe ich, also es wird noch ein langer Weg sein, weil es auch dann wiederum ganz, ganz, ganz viele technische Hürden hat und auch gesellschaftliche Hürden, das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen ist dieser Gegentrend definitiv da. Und es ist ja auch unser Ansatz, dass wir viele dieser Event-Formate nicht rein digital machen oder nicht rein virtuell, sondern das immer wieder auch kombinieren mit echten Stages, mit echten Kulissen, mit echten Bühnen oder auch mit hybriden Formaten, dass man auch sagt, okay, wir treffen uns hier und auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Es kommen halt 150, 200 Menschen hin und das, was hier passiert, wird trotzdem dokumentiert, wird aufbereitet, wird auch nochmal anders zusammengeschnitten. Das ist auch nochmal ein Aspekt, ein kleiner Aspekt, den ich so reinbringen will, wie viele Unternehmen haben einfach das Analoge, eine Kamera davor gestellt und sagen, okay, jetzt sind wir digital. So ist es ja auch nicht, sondern ich kann das dann aufnehmen, dann habe ich quasi Spielmasse, um das vielleicht neu zusammenzuschneiden, neu zusammenzusetzen und sagen, okay, jetzt haben wir eine neue Content-Formate zum Beispiel, die ich wieder an anderen Elementen, wenn ich dann zum Beispiel zu Hause bin, die ich mir dann statt vielleicht ja die Fußball-WM in Katar zu gucken, gucke ich mir vielleicht nochmal irgendwie, bilde ich mich weiter und gucke mir da nochmal eine Produktpräsentation oder einen Talk an oder was auch immer. Trotzdem bin ich bei dir. Die Menschen werden immer auch ein Grundbedürfnis haben, natürlich nach Natur, nach Erlebnissen. Und deswegen sollten wir uns auch alle daran halten, dass diese Natur erhalten bleibt. Und da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit wieder ganz, ganz weit vorne.
Ja, absolut.
Also wir können, glaube ich, zusammenfassen, die digitale Welt, das klingt jetzt so abgedroschen, so total boomermäßig, die digitale Welt ist nicht aufzuhalten, oh Wunder, natürlich nicht. Es gibt jede Menge, sagen wir mal, Hindernisse oder so auch Verständnis noch zu generieren. Mhm. Es geht immer um eine Experience, es muss ja auch Spaß machen. Also es gibt auch jede Menge Versuche, wo es Misslungen ist. Ich denke, da kannst du auch, Björn, ein Lied von singen. Ich empfehle dazu den Artikel von Thomas Knüver bei Indiskretion Ehrensache in seinem Blog, wo er, ich glaube, doch recht berechtigt den Riesling Cup des Feinschmecker-Magazins und den digitalen Riesling Cup zerlegt. Also es geht immer um User Experience. Es muss allen Spaß machen. Das muss professionell und smooth aussehen. Und da wachsen sicherlich viele Unternehmen noch rein. Jüngere Generationen sind da schon längst drin. Wenn diese ganze Generation, du hast vorhin Roblox erwähnt, die, sagen wir mal, dieses Online-Gaming und digitale Artikel, digitale Produkte, virtuelle Produkte und da viel Geld ausgeben, wenn diese Generation dann mal in den Berufsalltag kommt, dann ist das sowieso alles noch mehr als normal, ja. Aber ich denke, dass wir uns auch alle immer noch gerne physisch sehen und auch begrüßen und in den Arm nehmen. Und es wird weiterhin spannend sein, diese Entwicklung zu betrachten. Wir haben festgestellt, dass ja die Pandemie als die notwendige Zerstörung und den notwendigen Digitalisierungsbooster auch hier geleistet hat. Und denke, das können wir sehr gut weiterverfolgen. Und vielleicht machen wir auch mal in 1-2 Jahren, wenn es soweit ist, Karl-Heinz, den Podcast im Metaverse. Vielleicht, das wäre auch mal ein Experiment, das man so macht.
Ja, absolut. Ich glaube, da hätte der Björn und der Daniel ein paar gute Ideen für uns. Ja, aber dazu dann mehr.
Wunderbar. Gut. Na, dann kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Björn, vielleicht hast du noch einen Moment, darüber nachzudenken, was für dich so die persönlichen Tops oder Flops der letzten Tage waren. Ich habe was aufgeschrieben, Karl, als ich das dir gerne den Vortritt, damit Björn noch ein bisschen nachdenken kann. Was waren für dich so die Tops und Flops der letzten Tage?
Also ich habe heute 2 Tops. Cheyenne, unsere Tochter, die seit 7 Jahren in New York lebt, übrigens im Filmbusiness, Filmmaking, die macht Kamerafrau und Fokuspuller. Und die kommt jetzt zu Weihnachten zu uns und fliegt dann weiter zu Filmaufnahmen nach Jeddah, also nach Saudi-Arabien. Da bin ich mal gespannt, da hat sie bestimmt Interessantes dann zu berichten. Und ich habe meinen Twitter-Account gelöscht. Davor lagen schon längere Zeit Überlegungen, aber ich konnte das jetzt einfach nicht mehr mittragen. Das ist mein Top. Gleichzeitig ist das auch irgendwie mein Flop. Denn ich habe meinen Twitter-Account gelöscht und ich habe zu ein paar tausend Leuten jetzt keine Kontakte mehr über diesen Kanal. Ich bedauere das. Nicht so sehr wegen des Accounts, aber es macht mich traurig, weil es doch deutlich macht, wie abhängig wir als Nutzer von diesen Plattformen geworden sind. Schließlich ging es dabei mal um nicht weniger als die Demokratisierung der Medien. Und das bringt so ein Elon Musk dann tatsächlich in Gefahr. Zumindest macht er aufmerksam, dass da was nicht stimmt. Also insofern Top und Flop gleichermaßen. Björn, ich bin mal gespannt, was du hast.
Ja, ich wäre auch bei gleichermaßen. Also mein Top ist tatsächlich das WM-Finale gewesen, das jetzt aus sportlicher Perspektive und bei all der Kritik, die da war, ich sehr außergewöhnlich fand und auch man ganz klar sagen muss, dass die Sportler, die das gemacht haben, sich auch frei gemacht haben von vielen und einfach eine tolle Leistung gebracht haben und gerade in Argentinien viele, viele Menschen, glaube ich, sehr glücklich gemacht haben und auch dem Sport wieder auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt haben und gleichzeitig auch floppt, dass man dann trotzdem bei einer traditionellen Siegerehrung dem Kapitän da noch irgendwo so eine Botschaft mitgeben muss in Form eines Umhangs, finde ich dem Anlass dann nicht angemessen, dass man dann nicht einfach mal den Sport Sport sein lassen kann und da noch irgendwie was rein interpretieren muss, fand ich dann wiederum schade, aber das hat doch im Kern mich sehr geprägt. Und ein weiteres Top wäre, ich war am Donnerstag in Avatar 2 und natürlich aus der filmischen Perspektive und aus 3D-Perspektive ein unfassbarer Film, technisch gesehen. Wirklich kann ich nur jedem empfehlen, der da irgendwie Spaß dran hat oder mit 3D irgendwie in Berührung kommt, sich das anzugucken.
Versuchen wir auch nächste Woche. Roland, wie sieht's bei dir aus?
Zwei Tops der Woche. Also diesmal ausnahmsweise kein Arte-Dokumentationstipp, das machen wir ja öfter, aber auch ein medialer Tipp, und zwar das Interview bei Christian Lindner, CL Plus Podcast mit Joachim Gauck. Wer sich erinnert, Joachim Gauck, also die Älteren werden sich erinnern, war mal Bundespräsident von 2012, 2017, kommt ursprünglich aus Rostock und war natürlich in der ganzen Phase vor dem so beim Übergang DDR oder Wiedervereinigung sehr, sehr aktiv. Sehr hörenswerter Podcast, der so ein bisschen auch die Perspektive auf medialen Hype und all diese Dinge so ein bisschen anders bewertet. Also kann ich als Hörtipp sehr gut empfehlen. Das Zweite ist, das ist eine Erfahrung, eine Experience. Es gibt, wir sind ja, ich habe es ja schon öfters erwähnt, jetzt seit 3 Jahren Neubürger in der kleinen Stadt Worms am Rhein. Und wir hatten in den letzten Jahren ja selten die Gelegenheit, hier irgendwie mal Leute kennenzulernen oder auszugehen oder sonst was. Es gibt in Worms das in der Weihnachtszeit am 4. Advent das sogenannte Turmblasen. Also das hat nichts mit Glasbläserei zu tun, sondern da steht die Wormser Barockbläser auf einem Turm des Wormser Domes und gegenüber so 150, 200 Meter weiter auf der Magnuskirche schön angeleuchtet, also auch so eine Bläsertruppe, die dann dort Weihnachtslieder runterbeten. Da stehen in der Mitte, und jetzt kommt es zur Experience, stehen dann auf dem Platz zwischen dem Dom und dieser Kirche Tausende von Menschen. Und man hat gespürt, und das ist das Gefühl, was ich beschreiben möchte, in einer Zeit, in der es alles irgendwie unsicher ist, alles geht drunter und drüber. Menschen greifen sich an Fixpunkte, suchen nach schnellen Lösungen. Es gibt viel Ärger, viel Schimpfe, viel Hass und so weiter und so fort. Aber hier in dem Moment hat man gespürt, dass es viele, viele Menschen gibt, viele tausend Menschen, das sind auch nicht alles Katholiken gewesen, sag ich mal, die dann da sehen, die dann da stehen bei minus 8, 9, 10 Grad und einfach Weihnachtslieder singen. Und man hat eine ganz schöne harmonische Stimmung. Und da habe ich so mal den Glauben an die Menschheit und an die Zivilgesellschaft noch nicht ganz verloren, indem ich gemerkt habe, aha, das gibt's also noch. Sind nicht alle total wahnsinnig geworden. Also auch dort Weihnachtszeit, Weihnachtsstimmung. Und das wünsche ich jetzt auch allen Zuhörern, das zu erleben. Vielleicht gibt's sowas bei euch in der Nähe auch. Und ansonsten wünsche ich allen noch eine gute Weihnachtszeit. Das war für mich der Top der Woche.
Ja, super. Allen frohes Fest. Und dann, wenn wir uns noch, wir sprechen uns ja vorher noch mal vor einem guten Rutsch. Also dann noch ein frohes, besinnliches, glückliches Weihnachtsfest im Kreise hoffentlich der Lieben und gesund bleiben.
Und genau, wir machen keine Weihnachtsfeier, wir hören uns nächste Woche nochmal und wir machen bald, wir ziehen durch. Ne? Also ihr könnt euch freuen auf eine spezielle Zwischen-den-Jahren-Edition nochmal.
Björn, vielen Dank.
Vielen Dank euch. Dankeschön.
Grüße an Weihnachten.
Tschüss.